So, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, bei euch zu sein. Wir werden heute eine Predigt aus dem Alten Testament hören. Und deswegen habe ich heute die erste Herausforderung, nämlich euch eine trockene Einleitung schmackhaft zu machen. Es wird meine erste Herausforderung sein. Aber wenn man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, ist es uns doch oft fremd, oder? Die Kultur, in der wir da reinlesen, passt nicht so ganz zu unserer Kultur. Und deswegen ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man so ein paar Ereignisse außenrum sich anschaut. Und zwar möchte ich euch einladen, mit mir heute eine ziemlich lange Zeit zurückzugehen, nämlich 3000 Jahre zurück, in das Jahr ungefähr 1000 vor Christus, in die Geschichte Israels mit mir einzutauchen. Die Befreiung Israels aus der Sklaverei aus Ägypten ist bereits vorbei. Gott hat sie da rausgeführt mit mächtiger Hand. Das Volk ist jetzt in der Wüstenwanderung. Gott hat sie aus Ägypten befreit, damit das Volk Israel Gott dienen kann. Aber anstatt ihm zu dienen, haben sie noch, während Mose auf so einem Berg Sinai war, haben sie sich gedacht, du, der lässt sich aber ganz schön lange Zeit. Jetzt machen wir uns einfach mal ein goldenes Kalb und sagen, dieser Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt. Und sie beteten diese Statue an. Und auch danach hat das Volk immer wieder Gott einfach nicht vertraut. Und das lässt Gott sich nicht mit sich machen und hat gesagt, okay, ich werde euch 40 Jahre in der Wüste umherwandern lassen und danach werde ich euch in das Land bringen, das ich euch versprochen habe. Und auch das ist schon vorbei. Josua ist der Nachfolger von Mose. Er hat Israel in das Land gebracht. Er hat das Land eingenommen und er hat auch das Land verteilt an die 12 Stämme Israel. Er hat sozusagen jedem Stamm den Platz zugeteilt, an dem sie sich ansiedeln durften. Und bevor Josua gestorben ist, hat er Israel nochmal zusammengerufen und hat ihnen die Forderung Gottes dargelegt und gesagt, Leute, bitte liebt Gott von ganzem Herzen, dient ihm allein. Ich werde bald sterben, sagt Josua, und ich bitte euch, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Und Israel natürlich voller Eifer, jawohl, haben wir richtig Bock drauf, machen wir. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Josua ist gestorben und wir haben ein ganzes Buch in der Bibel, wo uns der Götzendienst Israels geschildert wird. 300 Jahre Götzendienst. Es ist das Richterbuch. Wer das mal durchlesen möchte, der braucht viel Luft, viel Ausdauer. Das ist kein Buch, wo man sich jetzt für eine Geburtstagskarte sich unbedingt Verse raussuchen möchte. Der Refrain ungefähr im Richterbuch lautet, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das durchzieht das ganze Buch Richter. Also direkt nach dem Tod Josuas hat sich das Volk den Hauptgöttern der damaligen Nationen einfach unterworfen. Die hießen Baal und Astaroth, das waren so zwei Hauptgötter, beziehungsweise Baal war der Hauptgott und war für das Wetter zuständig. Astaroth, das war die Hauptgöttin, die war für die Fruchtbarkeit zuständig. Und man kann es ja auch nachvollziehen eigentlich, oder? Israel ist ein landwirtschaftliches Volk. Und die haben sich von diesen Göttern eben das passende Wetter gewünscht, die haben sich von ihnen Fruchtbarkeit gewünscht. Und man kann ja nicht so viel falsch machen, wenn man mit den umliegenden Nationen die Götter teilt. Dann kann man ja in Frieden leben, man kann in Sicherheit leben und man kann auch in Freude leben. Und die Geschichte wiederholt sich, der Herr lässt sich auch das nicht gefallen und schickt immer wieder Plünderer in das Land, dass das Volk Israel sozusagen bedrängt. Und auch da schreien sie dann, die Israeliten zum Herrn und rufen ihn an, den Herrn, und sagen, bitte befrei uns aus dieser Situation. Und Gott ließ immer wieder Richter erstehen. Und so Richter muss man sich jetzt nicht so vorstellen, wie sie es bei uns sind, auf so einem hohen Stuhl, am besten mit so einem Hammer in der Hand, mit so einem Holzhammer, graue Perücke. Der Richter damals war, man kann sagen, so der Anführer des Volkes, der das Volk in die Schlacht geführt hat. Er war ein Krieger. Und dieser Richter befreite eben immer wieder das Volk und sorgte so für Gerechtigkeit. Aber sobald der Richter starb, wandte sich wieder das Volk den Götzen zu. Und so ging es über 300 Jahre lang. Immer diese Abfolge. Erst der Götzendienst Israels, dann die Verfolgung Israels, dann der Hilfeschrei Israels, die Rettung Israels und dann wieder der Götzendienst Israels. Dieser Kreislauf über 300 Jahre. Man kann sich also die Geschichte, die Umstände, in denen wir uns jetzt befinden, als eine sehr finstere Zeit beschreiben, als eine sehr bedrückende und vom Götzendienst geprägte Zeit. Es ist eigentlich mit so die tiefste und dunkelste Zeit von Israel. Und in dieser Zeit spielt unsere Geschichte, in einer Zeit voller Hoffnungslosigkeit. Unsere Geschichte nämlich von Elkana und Hanna. Elkana und Hanna, es waren die Eltern von Samuel. Samuel war der letzte Richter, den Gott dem Volk gegeben hat und auch ein Prophet. Er hat dann schließlich Saul zum König gesalbt und auch David zum König gesalbt und dann begann so die Blütezeit. Und in dieser Umschwungsphase befinden wir uns gerade. Und wir wollen uns mit den Eltern beschäftigen von Samuel, Elkana und Hanna. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann möchte ich euch einladen, 1. Samuel, Kapitel 1, die Verse 1 bis 18 aufzuschlagen. 1. Samuel, Kapitel 1, Verse 1 bis 18. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana. Ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihm dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du dein Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte: Nein, mein Herr, Ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Ich will nur kurz dafür beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Herr, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen. Und ich will dir danken, dass es kein totes Buch ist, keine tote Geschichte, sondern es ist eine lebendige Geschichte. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist diese Buchstaben, die wir gerade gelesen haben, lebendig in unsere Herzen schreibst. Amen. So, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, und was hat das alles jetzt mit unserer Geschichte, mit dieser langen Einleitung zu tun? Was hat diese Geschichte mit dem Götzendienst zu tun, von dem wir gerade gehört haben in der Einleitung? Was uns in der Geschichte von Elkana und Hannah begegnet, ist sozusagen die Geschichte Israels im kleinen Stil. Es ist die Geschichte Israels in einer herkömmlichen Familie. Es wird sozusagen ein Zoom von der Geschichte Israels wird jetzt ein Zoom gemacht in eine Familie und uns gezeigt, wie sieht der Götzendienst ganz praktisch in einer Familie aus. Wir sehen viele Parallelen zwischen Hannah und Israel. Beide stecken gerade in einer hoffnungslosen Situation und beide wünschen sich Rettung. Wir werden uns also anhand Hannas Leben zwei Dinge anschauen. Hannas Götzendienst in Form von Misstrauen gegenüber Gott und zum anderen Hannas Gottesdienst, Anbetung Gottes in Form von Gottvertrauen. Also diese zwei Punkte wollen wir anschauen. Götzendienst als Gott misstrauen und Gottesdienst als Gott vertrauen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von Hannah. Mir ist sie immer so ein bisschen als Glaubensheldin begegnet, die durch ihre Gebetsausdauer Samuel geboren hat. Und durch Samuel kam eben dann die Blütezeit von Israel. Und das stimmt, Hannah hatte diesen Wunsch nach Rettung und hatte auch diese Gebetsausdauer. Aber bevor Hannah zur Heldin wird, wird uns in unserer Geschichte erst ihr Misstrauen gegenüber Gott gezeigt, obwohl sie Jahr für Jahr zu Gott betet. Lass uns die Situation nochmal bewusst werden, in welcher Situation Hannah steckt. Peninna, die Frau, mit der Hannah sich ihren Mann teilen musste, hatte einen entscheidenden Vorteil gegenüber Hannah. Peninna konnte nämlich Kinder kriegen und Hannah nicht. Und in der damaligen Kultur darf man sich das nicht so vorstellen, dass Kinder irgendwie so ein Add-on ist oder ein anderer Lebensabschnitt ist, sondern Kinder in der damaligen Kultur ist eigentlich überlebenswichtig, die zu haben. In einer Zeit ohne Altersheime, ohne Pflegekräfte, waren es die Kinder, die für das Wohlergehen der Familie, das Wohlergehen für die Eltern gesorgt haben. Es waren sozusagen die Altersvorsorge für die Eltern, für die Familie. Aber auch sie sollten dafür sorgen, dass die Ehre der Familie weitergetragen wird. Es wurde damals geschaut, wen verheirate ich meine Tochter, wen verheirate ich meinen Sohn, wem gebe ich meinen Namen weiter. Man kann also sagen, dass die Familie oder die Kinder die Lebensversicherung einer Familie ist in jeglicher Hinsicht. Und Hannah konnte all das ihrem Mann nicht geben. Und ihre einzige Rettung schien logischerweise ein Kind zu bekommen. Ich muss ein Kind bekommen, ich muss endlich Mutter werden, damit diese Zeit der Verfolgung, die Zeit der Verfolgung von Peninna, damit diese Zeit der Hoffnungslosigkeit endlich vorbei ist. Wenn da nicht dieser eine Satz wäre, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. In Vers 6 kann man das nochmal nachlesen. Und wahrscheinlich lag es Hanna jedes Jahr aufs Neue auf dem Mund: Warum ich? Warum ich, Herr? Und Gott antwortet auf dieses Warum. Und er benutzt dazu Elkana, ihren Mann. Und er stellt in Vers 8 Hanna die entscheidende Gegenfrage. Warum weinst du und warum isst du nicht und warum ist dein Herz betrübt? Und jetzt: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Jetzt kann man diese Frage auf zweierlei Arten verstehen. Auf der einen Seite kann man sie so verstehen, dass Elkana zu Hanna geht und er sieht sie da völlig am Boden zerstört, weinend, und Elkana geht zu ihr und sagt: Sag mal, was ist mit dir los? Warum bist du traurig? Du hast doch mich. Ist doch alles in Ordnung. Du hast doch mich. Schau mal, was du für einen Ehemann hast. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Das ist die eine Art, wie man es verstehen kann. Aber die andere Art, wie man es verstehen kann, ist, dass er zu seiner Frau hingeht und sagt: Ich liebe dich, Hanna. Und die Frage ist: Genügt dir diese Liebe nicht? In Vers 5 heißt es: Aber Hanna gab er, also Elkana, gab er einen besonders großen Anteil. Das war, dass sie ja jedes Jahr zum Opfern hingegangen sind, zum Tempel, wurde nicht immer bei jedem Opfer alles verbrannt, sondern man konnte auch einen Teil für sich nehmen und sozusagen Fest dort feiern. Und Elkana teilte das Essen aus und er gab immer seiner Frau Hanna einen doppelten Anteil, einen sehr großen Anteil. Und die Begründung ist, weil Elkana sie mehr lieb hatte. Und das ist die Art, wie wir sie lesen müssen, diese Frage. Denn man merkt bei Hanna, an dieser Frage geschieht etwas in Hanna. Es passiert etwas in Hanna. Es ist so ein kleiner Wendepunkt bei ihr. Schaut mal, vor der Frage am Ende von Vers 7, da heißt es: Dann weinte sie und aß nicht. Das ist ein Ausdruck: Okay, hier trauert jemand. In Vers 9 aber heißt es: Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Und hier ist es so ein ganz klitzekleiner Hinweis: Hier hat sich was verändert. Hier ist eine bewusste Veränderung, hier steht sie auf und hier passiert etwas in Hannas Leben, auch wenn dieser Wendepunkt nicht groß ist. Aber es passiert trotzdem was. Und innerhalb von dieser Klammer haben wir diese entscheidende Frage von ihrem Mann: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und diese Frage hat zwar ihr Mann gestellt, aber es war die Antwort Gottes auf das Warum in Hannas Leben. Elkana bedeutet ins Deutsche übersetzt: Gott hat erschaffen. Und das Interessante ist, wenn ein Hebräer diese Stelle in Vers 8 lesen würde, dann würde er lesen: Aber Gott, der erschaffen hat, ihr Mann, sagte zu ihr: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Hanna, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Man kann auch anders fragen: Hanna, vertraust du mir? Hanna, von wem erhoffst du dir Rettung? Glaubst du, ein Kind kann dir mehr Freude schenken als ich? Bin ich dir nicht mehr wert als deine unerfüllten Träume, als deine unerfüllten Wünsche? Musstest du meine Liebe jemals verdienen? Das ist die Frage, die Hanna hört von Gott. Wir sehen das im Laufe der Geschichte, wenn wir die Geschichte weiterlesen würden. Das ist dieser Wendepunkt, dieser ganz kleine Wendepunkt in ihrem Leben war, das sie verändert hat. Timothy Keller, ein super Theologe, Pastor in Manhattan, New York, hat einmal ein Buch geschrieben: Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Empfehlenswert zu lesen. Ich werde heute zwei, dreimal davon zitieren. Er schreibt, was ist ein Götze? Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er, also als Gott, und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, ist ein Götze. Hannah erhoffte sich von einer Familie Rettung. Und Gott wollte ihr zeigen, kein Kind kann dir die Rettung schenken, keine Familie kann dir die Rettung schenken, die Freude schenken, die ich dir schenken kann. Gott ist in der Lage, uns 10-mal mehr Freude zu schenken als alles andere, was wir hier auf dieser Welt erleben. Das ist die Lektion, die Hannah von Gott bekommt. Und obwohl in unserem Text keine Rede von einem komischen Baal ist, keine Rede von einer komischen Astaroth-Göttin wäre, begegnet uns in Hannah trotzdem Götzendienst. Denn genau wie Israel von den umliegenden Völkern bedrängt wurde, genauso wird auch Hannah von Peninna bedrängt. Sie befinden sich beide in derselben Situation. Und genauso wie Israel sich dann zu Gott wendet, um sich später, wenn es ihnen wieder gut ging, sich von ihm abwendet und anderen Göttern wieder nachläuft, so wendet sich Hannah auch an Gott, aber benutzt ihn lediglich, um sich ihre Wünsche und Träume zu erfüllen, damit sie Rettung erfährt. In dieser Gefahr stand der Hannah. Dabei will Gott dir zeigen, ich bin deine wahre Rettung und ich will dir wahre Freude schenken. Ich möchte uns jetzt eine Geschichte vorlesen, die uns zeigen soll, was passiert, wenn Gott unsere Träume erfüllt. Es ist eine herausfordernde Geschichte. Allgemein, das ist eine herausfordernde Geschichte, auch für mich persönlich. Ich, Götzendienst, ich glaube, davon kann sich niemand retten. Ich selber stelle mich darunter und es war sehr schwer, diesen Text an mich heranzulassen, weil man sich doch immer wieder wehrt. Aber ich möchte euch einladen, wirklich mit mir dich da rein zu vertiefen. Jetzt mal eine Geschichte, die auch Timothy Keller in seinem Buch schreibt, was passiert, wenn Gott unsere Träume erfüllt. Er schreibt da aus seiner Sicht, und vielleicht sehen wir da ein bisschen eine Parallele zu Israel. Er schreibt, meine Frau und ich lernten eine alleinstehende Frau namens Lisa kennen, die sich nichts sehnlicher wünschte, als Kinder zu bekommen. Schließlich heiratete sie. Obwohl die Ärzte ihr keine Hoffnung auf eigene Kinder gemacht hatten und sie schon etwas älter war, bekam sie 2 gesunde Kinder. Aber ihre Träume erfüllten sich nicht. Sie war so bestrebt, ihren Kindern die besten Bedingungen zu bieten, dass sie darüber die Freude an den Kindern verlor. Ängstlich versuchte sie, jeder Gefahr vorzubeugen und jede Kleinigkeit im Leben ihrer Kinder zu überwachen. Entsprechend angespannt war die familiäre Atmosphäre. Das ältere Kind bekam schulische Probleme und entwickelte seelische Störungen. Das jüngere Kind war voller Zorn. Je mehr Lisa für ihre Kinder tat, desto schlechter ging es ihnen. So begann mit der Erfüllung ihres Lebenstraumes die schwerste Zeit ihres Lebens. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden. Gott hat Ehe gewollt. Gott hat Ehe geschaffen. Gott hat Familie geschaffen. Gott hat all das Gute, was er in dieser Welt geschaffen hat, das hat er für uns zum Genuss gegeben. Ich habe selber 2017 geheiratet. Wir haben das mit einem Freudenfest gefeiert. Wir haben uns daran erfreut. Alles gar kein Problem. Aber wir denken, Götzen müssten etwas Schlechtes sein, so finster und abschreckend wie die heidnischen Gottheiten, denen wir niemals huldigen würden. Doch das stimmt nur in den seltensten Fällen. Je höher das Ziel ist, das wir verfolgen, desto größer ist die Gefahr, dass es Götzenstatus erlangt. Nur die wirklich guten Dinge können uns vorgaukeln, sie wären der Garant für die Befriedigung unserer Bedürfnisse und die Erfüllung unserer Hoffnungen. Alles kann zu einem falschen Gott werden, vor allem aber die allerbesten Ziele im Leben. Und darin liegt das Problem, darin liegt die Gefahr, wenn wir die guten Dinge, die Gott geschaffen hat zu seiner Ehre, Ehe, Familie, wenn wir diese Dinge zum Allerbesten erheben, dann kann es gefährlich werden, wie wir in der Geschichte von Lisa gesehen haben und wie wir auch in der Geschichte von Israel sehen. Er hat sie doch in das Land gebracht. Er wollte doch, dass es ihnen dort gut ginge. Aber das Problem ist, dass Israel nur diesen Fokus auf dieses Land hatte und sie nur diesen Fokus hatten, unsere Vorratskammern müssen gefüllt werden. Ich habe vielleicht noch einen Vers, den ich nicht bringen kann, aber 1. Korinther Kapitel 10, Vers 7, wenn ihr das mal zu Hause nachschlägt, da sagt Paulus, da warnt er uns vor Götzendienst und er zitiert eine Stelle von dem goldenen Kalb, was wir in der Wüste gehört haben, diese Geschichte da. Und er zitiert da ein Vers und er zitiert nicht und Israel machte sich ein goldenes Kalb, sondern er zitiert den Vers, der danach kommt. Und der Vers heißt, ich schlage nur ganz schnell auf, Sie müssen es nicht aufschlagen, der heißt, werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Also wenn das Götzendienst ist, dann bin ich einer davon. Essen und trinken, auf jeden Fall bin ich dabei. Spielen mache ich auch gerne. Was Paulus hier damit sagen will, Israel hat Götzendienst ausgeübt und das Resultat war daraus, sie haben sich nur auf das konzentriert, was uns diese Welt bieten kann. Und sie haben nicht darüber hinausgeschaut. Sie hatten nicht ihre Freude, ihr Vertrauen auf Gott. Und sie haben nicht die Dinge, die Gott ihnen gegeben hat, zur Ehre Gottes getan, zur Ehre Gottes genossen. Und genauso wie Elkanah seiner Frau eine herausfordernde Frage gestellt hat, so will ich uns vielleicht herausfordernde Fragen stellen, die uns hinterfragen. Wie gehst du mit unerhörten Gebeten um? Wie gehst du mit Enttäuschung um? Was bestimmt dein Gebetsleben? Aber die allerwichtigste Frage, was ist dir mehr wert als Gott? Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagen kannst, Gott, du kannst mir alles nehmen, außer diese eine Sache. Wenn du mir diese eine Sache nimmst, ich werde dich verlassen. Das ist mir wichtiger als alles andere. Das ist eigentlich die entscheidendste Frage. Was ist mir mehr wert als Gott? Aber jetzt möchten wir zum Gottesdienst kommen. Zum Gottesdienst Hannas in Form von Gottvertrauen. Wie geht die Geschichte weiter von Hanna? Hanna hat nicht aufgehört, plötzlich aufzuhören, sich ein Kind zu wünschen. Aber der Unterschied ist, dass sie jetzt ihren Wunsch in Gottes Hände geben durfte. Sie hat sich immer noch ein Kind gewünscht, aber sie hat gesagt, Herr, ich wünsche mir ein Kind, ich wünsche mir eine Familie so sehr, ich kann mein Herz nicht vor dir verbergen, aber ich wünsche mir ein Kind. Aber der Unterschied ist jetzt, aber ich möchte dir dieses Kind geben. Ich möchte nicht meine Freude daran haben. Ich möchte nicht meine größte Freude daran haben. Ich möchte nicht davon Rettung haben, sondern ich möchte dir dieses Kind geben und ich will, dass du Freude an diesem Kind hast. Ich möchte, dass dieses Kind dir dient. Ich möchte, dass dieses Kind für dich lebt, dass wir gemeinsam unsere Freude an dem Kind haben, aber dass er vorrangig zu deiner Ehre lebt. Das ist Christsein. Jesus hat in Lukas 9, Kapitel 9, Vers 24 und 25, dürftest du zu Hause nachschlagen, da sagt Jesus, was nützt es einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt? Nicht nur ein Kind wie Hannah. Was nützt es, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt? Es ist viel. Aber Schaden an seiner Seele erleidet. Und in diesem Zusammenhang schreibt er: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, ist meiner nicht würdig. Christsein beginnt eigentlich nicht für Jesus zu leben, sondern Christsein beginnt für Jesus zu sterben, um dann neues Leben von ihm zu bekommen und dann für ihn zu leben. Und das ist im kleinen Stil, was wir bei Hannah sehen. Das Größte, was sie sich gewünscht hat, sie hat es Gott gegeben. Und dann merken wir diese Veränderung in Vers 18. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und an diesem Punkt war Hannah immer noch die unfruchtbare Hannah. Sie hat kein Kind gesehen. Aber sie hat sich gesagt, meine Freude hängt nicht mehr von einem Kind ab, sondern ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Bedingungslos. Ein letztes Zitat. Wir müssen unsere Götzen loslassen, um nicht von ihnen versklavt zu werden. Indem wir leere Worthülsen über die Größe Gottes äußern, werden wir sie nicht los. Vielmehr brauchen wir das tiefe Wissen, dass Gott uns liebt, wertschätzt und sich an uns freut. In diesem Wissen können wir zur Ruhe kommen. Es ist die Grundlage unseres Selbstwertes und unserer Sicherheit und unserer Freude. Damit sind wir für jede Situation des Lebens gewappnet. Doch wie gelangen wir zu dieser Gewissheit? Und das ist doch die entscheidende Frage. Wie gelangen wir zu dieser Gewissheit? Wenn wir unsere Götzen erkannt haben, mit denen wir unsere seelischen Löcher stopfen, wenn wir es erkannt haben, was garantiert mir, dass ich von Gott nicht enttäuscht werde? Warum kann ich mir sicher sein, dass wenn ich meine Träume Gott hingebe, ja mein ganzes Leben ihm hingebe, dass ich durch seine Liebe getragen werde? Und diese Gewissheit bekommen wir am Kreuz von Golgatha. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir zu Gott sagen, ich gebe dir mein Leben hin, das mir so kostbar und wertvoll ist, weil ich weiß, dass du das Kostbarste, deinen Sohn, für mich hingegeben hast. Hannah hat zwar ihren Sohn geopfert, indem sie ihn zum Tempel brachte, später lesen wir das dann in der Geschichte, zum Tempel brachte und sozusagen jegliches Recht als Mutter an diesem Kind verlor. Sie hat ihn, könnt ihr später nachlesen, vielleicht auch zu Hause, sie hat ihn nur einmal im Jahr dort besucht, aber sie hat jegliches Recht als Mutter verloren. Aber Gott hat seinen Sohn Jesus Christus wirklich geopfert, indem er wirklich für unsere Sünden gestorben ist, damit wir das Recht bekommen, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Und Paulus schreibt es in Römer Kapitel 5, Vers 8. Das ist ein bekannter Vers, aber der zu dieser Predigt einfach zum Schluss jetzt noch reinpasst. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, wir können auch sagen, als wir noch fruchtlos waren, als wir noch Hannah waren, für uns gestorben ist. Elkanah fragt seine Frau, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und Hannah dachte sich, was ist mit dem los? Mein Mann liebt mich mehr als diejenige, die ihm alles geben kann? Warum? Und die Antwort ist Gnade. Elkanah ist ein Bild auf Christus, der seine Frau unfruchtbar liebt. Und so dürfen wir in Christus geliebt sein, unfruchtbar. Wir dürfen in dieser Liebe ruhen. Wir dürfen in dieser Liebe ruhen, uns daran erinnern und fest auf ihr stehen. Und in dieser Gewissheit bleiben wir in Christus, bleiben wir in seiner Liebe. Und Jesus sagt, und dann werdet ihr Frucht bringen. Das ist auch übrigens bei Hannah passiert. Dann hat sie Samuel bekommen. Dann hat sie 5 weitere Kinder bekommen. Wenn wir zu Gott kommen, dann muss es mit leeren Händen geschehen. und mit dem Eingeständnis, dass wir so manch einem Götzen nachfolgen. Aber wenn wir auf den Herrn vertrauen und unser Leben ihm hingeben, dann dürfen wir wissen, dass er unser Leben erfüllen wird mit dieser unerschöpflichen Liebe und mit dieser unerschöpflichen Freude. Und diese Zeit sieht nicht immer glücklich aus, sieht nicht immer segensreich aus, so wie bei Hannah. Aber wir dürfen mit dieser tiefen Gewissheit leben. Gott, der Schöpfer dieser Welt, er liebt mich und ich darf Frieden mit Gott haben. Lass uns noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn noch ein paar beten würden. Ich mache dann den Abschluss.